Also etablierte Geschäfte haben meistens 5, 10 Jahre Verträge. Wenn man so anfangen will, dann sollte man natürlich das Risiko gut einschätzen können, ne? Und einen guten Plan haben, wie viel Geld man brauchen wird, ne? Für eine GmbH-Gründung zum Beispiel gehst du zum Notar und setzt einen Gesellschaftervertrag auf.
Yo Leute, was geht ab? Hier ist Fabio, aka DJ Fabio. Ja, lange ist es her, dass ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Aktuell, ja, hat sich einfach sehr, sehr viel bei mir im Leben getan. In den letzten 4, 5 Monaten ist sehr viel passiert, wodurch es einfach dazu kam, dass ich einfach das Projekt T-Time Germany etwas nach hinten gestellt habe, aber nie mit dem Thema abgeschlossen habe und deswegen auch mich jetzt wieder zurückmelde mit einer Folge von Dan, dem Geschäftsführer der Nachtschicht in Bonn. Mit dem habe ich die Podcast-Folge vor, ja, wenn ich richtig rechne, vor 4 oder 5 Monaten aufgenommen. Von daher erstmal sorry an Dan, falls du das hörst, dass die Podcast-Folge erst jetzt rauskommt. Aber irgendwie hat das Veröffentlichen auch so ein bisschen was mit Fühlen und Nicht-Fühlen zu tun. Viele Projekte hatte ich zwischendurch am Start und ich finde, es ist, glaube ich, auch ein richtiger Zeitpunkt, die Podcast-Folge jetzt rauszubringen, weil man die Sichtweise von vor 4, 5 Monaten jetzt mit der Zeit sehr gut vergleichen kann. Von daher, hört einfach mal rein. Sehr spannendes Thema. Hört euch das an und ich würde mich freuen, wenn ihr auf iTunes eine Rezension schreibt oder einfach mal den Podcast teilt, an eure Freunde und Verwandte schickt. Und es kommen demnächst sehr, sehr geile Folgen wieder raus. Sehr interessante Themen. Und ja, viel Spaß beim Hören. Bis dann. Yo, Friends, was geht ab? Mein Name ist DJ Fabio. Ich bin DJ, Veranstalter, Beatproduzent und habe hier wieder mal eine neue Folge vom Tea Time Germany Podcast. Ja, und wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast aus Bonn hier, nämlich jemanden, der überhaupt, also es gibt keinen anderen, der so gut das Nachtleben kennt wie the one and only Dan. Was geht ab? Hey.
Hi Fabio.
Ja, freut mich, dass du gekommen bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, ist das dein erster Podcast?
Ja, das ist mein erster Podcast.
Noch nie einen anderen irgendwo aufgenommen oder hörst du denn Podcast?
Na, das erste Mal bin ich im Studio. Ja, ich höre und gucke Podcasts. Ja.
Okay, geil. Nee, Dan, freut mich sehr, dass du hier hingekommen bist. Wir haben ja so ein bisschen geschrieben zwischendurch. Und ja, hatte ich vorgeschlagen, dass du mal vorbeikommst und dich so ein bisschen mal vorstellst und erzählst, was du so machst und weshalb dich eigentlich jeder zweite Student in Bonn kennt. Ja? Und auch viele, viele andere bekannte Persönlichkeiten aus Bonn. Aber ja, erzähl einfach mal, was du machst, wer du bist, was deine Visionen für die Zukunft sind. Und dann leiten wir auch schon das Thema des Podcastes von dieser Folge mal ein.
Ja, ich bin Daniel oder Dan und betreibe 2 Clubs in Bonn, die Nachtschicht und die Nachtlounge, direkt nebeneinander am Stadthaus. Und arbeite schon lange, also auch damals neben meinem Studium im Nachtleben, damals im Carpe Noctem, Nachtschicht und Nachtlounge, die ja zusammengehört haben. Und seit ein paar Jahren bin ich mit meinem Kompagnon dann selbstständig. Ja.
Ey, wer ist dein Kompagnon?
Das ist der Hans.
Der Hans.
Ja.
Okay. Also ihr beide betreibt den Laden in Bonn. Und wie lange macht ihr das schon?
Also die Nachtschicht gibt es seit 1998, das war unser Vorgänger damals noch und Mentor. Und selbstständig sind wir ja seit 7 Jahren jetzt. Und Hans zum Beispiel hatte schon, bevor wir zusammen die Nachtschicht gemacht haben, übernommen haben, das Cave in Siegburg. Und das hat er wiederum zusammen mit einem Freund und Bekannten von uns gemacht damals, 7 oder 8 Jahre lang erfolgreich betrieben. Und das war der Alex, der das Kasper in Siegburg lange Zeit betrieben hatte.
Okay. In Siegburg hat er dann so die ersten Berührungspunkte einfach auch mit dem Nachtleben gehabt. Oder wie kommt man eben dazu, in so eine Branche reinzukommen?
Ja, es wird dir bekannt vorkommen, glaube ich. Hans ist ja auch DJ gewesen.
Okay.
Und hat damals, das war in den 90ern noch, ich glaube mit 17, 18 seine ersten Gigs gehabt und hat sich immer gefreut, wenn er zum Beispiel die ersten 1-2 Stunden in einem Club spielen konnte, bevor dann der Main-DJ übernommen hatte. Und so nach und nach, meistens neben dem Studium, die einen arbeiten an der Theke oder so und die anderen legen auf, kommt man ins Nachtleben.
Geil. Ja, du hast jetzt eben von der Nachtschicht gesprochen. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen die Nachtschicht mal vorstellen? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das für ein Club? Oder wo kann man den einordnen in Bonn? Du hast erzählt, dass die Nachtschicht schon seit 1998 am Start ist und so weiter. Nimm die Leute vielleicht noch so ein bisschen mit.
Mhm. Ja, die Nachtschicht, also für die Nicht-Bonner, ist ein typischer Studentenclub, würde ich sagen. Und davon gibt es in einer Stadt wie Bonn erstaunlicherweise nicht so viele. Quasi jeder, der zu einem gewissen Zeitpunkt Abitur gemacht hat oder hier studiert hat, war schon mal in der Nachtschicht und wird das wissen. Es ist eben ein Club, in dem die meisten Studenten auf ihre Kosten kommen würden. Hm? Viele Fachschaftspartys finden statt während des Semesters. Und die Musik ist geprägt von dem, was die jeweilige Studentengeneration gerade hört, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Was für Fachschaftspartys habt ihr?
Ja, ich glaube, über die Jahre waren alle Fakultäten mal vertreten. Ne? Also Philosophen, Germanisten, Mathematiker, Physiker.
Mediziner darf man auch nicht vergessen.
Mediziner, Juristen, klar. Ja, ja. Und es tut mir leid für die ich jetzt vergesse, aber ja.
Und welche sind die Partys, die Studentenpartys, wo du sagst, okay, das sind die krassesten, sage ich einfach mal, vom Publikum her, von der Energie her und vom Auflauf?
Oh, also ich glaube, dass das wechselt je nach Semester, ne? Und mit der Generation, die da gerade studiert, ne?
Mhm.
Ja.
Okay. Ja, Dan, bevor wir auf das Thema kommen, nämlich wie man ein Nachtlokal kauft oder wie man eben dazu kommt, stell dich doch einfach noch so ein bisschen persönlich vor. Also wie bist du als Clubbesitzer oder Geschäftsführer eines Nachtlokals da reingerutscht? Was war deine Vorgeschichte? Und wie fing das an bei dir?
Ja, also wie eben schon besprochen, ne, ich habe mit 18, 19, nach dem Wehrdienst und nachdem ich angefangen habe, in Bonn zu studieren, habe ich als Nebenjob in der Gastronomie gearbeitet.
Mhm.
Und das über viele Jahre, unterbrochen durch eine kurze Zeit im Ausland. Ne? Ich glaube, ein Jahr war ich im Ausland. Und irgendwann hat sich abgezeichnet, dass meine alten Chefs alle ein gewisses Alter erreicht hatten. Die wurden alle 50 und hatten sich auch schon den Plan zurechtgelegt, dass sie sich dann zurückziehen wollten. Und das hatte sich über mehrere Jahre ergeben. Und ja, irgendwann wird einem dann das Angebot gemacht, ne?
Ja.
Willst du das nicht übernehmen? Und dann sagt man ja oder nein. Ne?
Ja.
Und das ist eine Entscheidung, die einen über lange Jahre dann verpflichtet.
Ja. Auch. Und wie hast du dich dabei gefühlt, als der Vorbesitzer auf dich zukam und gesagt hat, ja, hey, dann sieht's aus, willst du den Laden nicht übernehmen?
Also, es war zu der Zeit so, ich hätte es nur mit meinem jetzigen Kompagnon gemacht und er nur mit mir, weil wir uns ganz gut ergänzten und uns vorher auch schon besprochen hatten, wie man das machen würde. Es kommt dazu, dass er selber auch die Erfahrung hatte mit seinem Club in Siegburg. Da war es dann so, dass das Gebäude aufgekauft wurde und die Mietverträge wurden nicht mehr verlängert. Und das ist meistens an so einer Schwelle, wo man sich überlegt, fängt man jetzt einen normalen Job, ein normales Angestelltenverhältnis vielleicht an nach dem Studium oder macht man sich selbstständig? Und in meinem Fall war es jetzt so, auf der einen Seite war es natürlich spannend und man hatte den Drive und wollte sich auch selbst verwirklichen damit. Auf der anderen Seite war ich auch traurig, weil eine Zeit für mich vorbeiging, ne? Und weil.
Ja. Wie ist denn bei euch die Aufgabenteilung zwischen Hans und dir?
Ja, im Prinzip, es ist ja jetzt kein so großer Betrieb. Da sollte zumindest jeder von uns wissen, oder jedes Aufgabenfeld zumindest können, was so anfällt.
Kannst du das so ein bisschen mehr beschreiben?
Genau. Ja. Also zum Beispiel Werbung, Marketing, Buchhaltung oder Technik, ne? Ein bisschen Instandhaltung und sowas alles. Man sollte sich auskennen, ich sollte wissen, an welcher Sicherung ich drehen muss, ja, wenn dir die Musik ausfällt irgendwo. Mhm. Und im Betriebsablauf stellt man dann fest, manche Leute sind schneller mit manchen Sachen, ne, und haben vielleicht mehr Verständnis für irgendwas. Also Hans zum Beispiel ist auch Elektriker und Elektroingenieur.
Okay.
Ja. Den lasse ich zuerst an solche Sachen ran, ja. Und im Prinzip sollte man aber alles können.
Ja. Okay, das heißt, ihr wechselt euch dann wirklich tatsächlich ab und jeder hat so innerhalb dieser Aufgaben so ein bisschen mehr Kompetenzen. Also du, zum Beispiel Hans im Elektrobereich, ich weiß nicht, vielleicht bist du derjenige, der dann vielleicht mehr mit den Künstlern spricht oder verhandelt oder die Leute auch einstellt. Wenn man jetzt bei der Nachtschicht beispielsweise arbeiten möchte oder so, wie sortiert ihr die Leute aus oder wie geht ihr auf die Leute überhaupt zu?
Also bei uns arbeiten vorwiegend Studenten, das sind wie auch das Publikum ist ja eher jünger, ne? Also und es wechselt natürlich. Also alles hat seine Zeit und die meisten gehen in die Disco, während sie studieren oder in der Ausbildung sind und arbeiten auch da. Und dann irgendwann ist das Studium zu Ende, vielleicht heiratet man, bekommt Kinder, ne? Und dann geht so eine Phase vorbei. Und das ist eigentlich ein Prozess, dass Leute, die bei uns arbeiten, dass sie 4, 5 Jahre dabei sind oder 2 oder 1 Jahr oder manchmal auch länger. Aber das ist meistens kein ganz langfristiger Horizont, der da angelegt ist. Mhm. Und ja, die meisten werden wahrscheinlich abends vorbeigekommen sein und sich dann mal vorgestellt haben oder Freunde oder Bekannte oder
ja,
das ist das meistens passiert.
Ja. Das heißt, man hat dann irgendwie schon im Vorfeld einen persönlichen Draht oft gehabt, weil, ich weiß nicht, die Leute immer wieder das gleiche Getränk bestellt haben und man weiß ja, okay, wieder Jackie Cola, ja, und dann irgendwann mit Namen und ja, also man irgendwann die Gesichter auch kennt, ne, und vielleicht den Leuten dann noch ein Angebot macht oder andersrum die fragen dann, ob man dann noch arbeiten kann. Ne?
Klar, genau. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und oft funktioniert es ja auch so, also Leute sind da besonders oft oder besonders lang, wo sie sich wohlfühlen. Es liegt an der Musik, vielleicht an der Umgebung, an den anderen Leuten, die da sind. Und das stellt man ja relativ schnell fest, ob man sich sympathisch ist, ob man auf einer Wellenlänge ist. Und
ja. Okay. Jetzt sind wir ja aktuell in der Phase, mit der wir alle nicht gerechnet haben. So ein Thema, ja, muss ich auch mal so drauf eingehen. Wie organisiert ihr das denn im Moment? Ich habe mal nachgeschaut, Das letzte Event von euch war, glaube ich, genau vor einem Jahr, am 7. März. Und seitdem ist ja relativ viel passiert auch. Oder auch nicht. Erzähl mal, wie habt ihr euch so in der Zeit so ein bisschen aufgestellt? Wie unterstützen euch vielleicht die Leute? Also was ist einfach seitdem passiert?
Ja, bald haben wir einjähriges, ja. Es war am Freitag, den 13., glaube ich, dass die Meldung kam, dass in Nordrhein-Westfalen alle Clubs geschlossen werden. Vielleicht ein paar Tage vor den Restaurants oder vor allen anderen waren wir also geschlossen. Das konnte sich damals keiner vorstellen, wie lange das am Ende dauern würde.
Und mit welchem Zeitraum hast du gerechnet?
Ich hatte schon gedacht, dass wir im letzten Jahr irgendwann wieder aufmachen werden. Ne? Mhm. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man überhaupt ein Land für einen so langen Zeitraum derartig stilllegen kann. Die Chinesen haben es ja gemacht in Wuhan und es hat funktioniert mit der Eindämmung und Eingrenzung. Und bis dahin konnte man sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass man ganze Städte oder Volkswirtschaften auf die Art teilweise stilllegen kann.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachtschicht war seit ihrer Gründung bis zu dem Zeitpunkt maximal 3 Tage am Stück mal zu, vielleicht nach Karneval.
Wow. Okay, also seit 98.
Ja. Und auch alle Renovierungsarbeiten hat man quasi immer in den freien Tagen gemacht. Also die Nachtschicht hat normalerweise mittwochs bis samstags geöffnet. Es gibt natürlich jede Menge Sondertage, wie ich schon sagte, Fachschaftspartys oder vor Feiertagen. Und wenn was anstand, hat man das so geplant, dass man das Sonntag, Montag, Dienstag gebaut hat zum Beispiel, ne? Und dann den Betrieb wieder aufnehmen konnte.
Oh, also das setzt ja auch eine sehr, sehr gute Planung voraus. Ich denke mal, wenn man jetzt mal eben ja wirklich mal Wände rausreißt oder so, gut, ich denke mal so ganz große Geschichten, wenn ich mich daran erinnern kann, zumindest seitdem ich auch mal in der Nachtschicht war, waren nicht mit dabei, also dass mal Wände weggerissen worden sind oder sonst. Aber ich habe mich immer wieder gewundert, dass ich immer reinkam und dann plötzlich wieder was Neues dran war und zum Beispiel die LED-Wand, die bei euch hinten an der Wand ist, ne? Das sind so Sachen, denke ich mir, okay, krass, Respekt, dass ihr das wirklich so schnell umsetzen könnt. Ne? Seid ihr ja schon länger Zeit zu. Es wird natürlich auch irgendwann mal wieder losgehen oder müssen die Leute damit rechnen, dass die Nachtschicht für immer zubleibt?
Nein, ich glaube, ich kann natürlich den Horizont nicht absehen. Ne? Und ja. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt es so sein wird, dass ein Diskothekenbetrieb wieder möglich ist. Ich denke aber, ich jedenfalls habe Bock, das weiterzumachen und wieder aufzumachen. Und das wird hoffentlich auch passieren. Ja.
Jetzt haben wir ja in Bonn Studenten, die Nachtschicht wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Und was erwartet genau diese Studenten, wenn sie das erste Mal wieder richtig dort feiern können? Also womit können sie rechnen?
Ja, also diese Erfahrung, Diskothek oder Club, für mich war das was Besonderes. Mit 18, 19, 20, dass ich mit Leuten meines Alters irgendwo hingegangen bin, wo die Musik lief, die ich mir auch zu Hause angehört habe. Und Diskotheken oder Clubs waren für mich immer auch ein Ort, wo man sich ausleben konnte, an seine Grenzen kommen konnte, auch es waren schon wichtige Orte, ne? für die persönliche Entwicklung und Jugend. Ich meine, bei mir war das dann auch noch so, dass man nicht auf dem Laufenden war, wenn man nicht am Wochenende in der Disco war oder so. Also man konnte nicht nachlesen, was der andere oder Leute, die man halt vielleicht jetzt nicht jeden Tag sieht oder so, was die die letzten Wochen oder so gemacht haben. Man hat sich zum Beispiel da dann getroffen, ne, und hat sich da besprochen, auf den neuesten Stand gemacht. Ja,
ja, das ist, denke ich, immens wichtig, ne, dass man wirklich mal Orte hat, an denen man sich connecten kann, an denen man vielleicht mit Leuten ausgiebig feiern kann. Ich denke mal an der Nachtschicht, das ist ja auch so relativ entspannt immer gewesen, auch reinzukommen und so weiter. Oder gibt es da ein bestimmtes Klientel, was nicht rein kann?
Also ja, generell ist das, glaube ich, in allen Clubs so, ne, dass Leute, die zu alkoholisiert sind oder die aggressiv erscheinen, dass die weniger oft reinkommen in solche Clubs, ja. Aber ja, im Prinzip ist das jetzt kein Laden, der nach Kleidung oder sowas aussortiert, ne? Also klar, wenn man abends weggeht, ne, dann macht man das nicht unbedingt in Jogginghose, ne? Ja. Aber wenn man eine gepflegte, halbwegs gepflegte Erscheinung hat oder als normaler Student, wird man glaube ich, keine Probleme haben.
Ja, ja, cool. Kommen wir back to the topic. Und zwar haben wir das eben schon ein bisschen so angerissen. Du hast so ein bisschen erzählt, wie es ist, an sich also Geschäftsführer eines Nachtlokals zu werden. Dir wurde ein Angebot gemacht. Jetzt bin ich unterwegs, halte natürlich die Augen auf, weil ich beispielsweise mitbekommen habe, dass ein Lokal wegen Corona irgendwie geschlossen hat oder was auch immer. Das ist ja die traurige Wahrheit, mit der man ja konfrontiert wird. Aber auf der anderen Seite ergeben sich ja auch Chancen für Leute. Und was passiert genau? Also wie ist der Prozess, wenn ich einen Club kaufen möchte beispielsweise? Also ich denke mal, der Prozess wird gleich sein, oder?
Ja, zumindest ähnlich.
Entschuldige. Alles gut.
Also der betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Hintergrund, ne, der sollte schon vorhanden sein. Wenn man ein Geschäft jeder Art kauft, ne, dann sind die Umsätze aus der Vergangenheit gute Prognosen für die Gewinnerwartungen in der Zukunft. Und das legt meistens den Preis fest. Also auch wenn du jetzt Daimler kaufen willst, ne? Ja. Dann wirst du sehen, ich habe in den letzten 20 Jahren 100 Milliarden verdient. Wenn das eine gute Prognose ist für die nächsten Jahre mit der Firma, dann ist die Firma ungefähr so viel wert. Die ganzen Bewertungskriterien sind jetzt natürlich aufgrund des Stillstands schwierig in allen Bereichen der Gastronomie oder für viele Geschäfte in der Innenstadt. Und die Entwicklung, die du eben angesprochen hast, ne? Manche Geschäfte werden die aktuelle Krise nicht überleben. Und das heißt, es wird in vielen Innenstadtlagen Leerstände geben. Mhm. Dann gibt es Geschäftsmodelle, die sich vielleicht in der Vergangenheit bewährt haben oder von denen man denkt, dass sie sich in der Zukunft bewähren werden. Wobei alles Digitale und alles was die letzte in der letzten Zeit so angefangen hat, natürlich nicht wie andere Geschäfte darauf angewiesen sind, einen hohen Publikumsverkehr in der Innenstadt zu haben. Ne? Also die Mieten in Bonn jetzt in der Sternstraße oder in Düsseldorf oder Köln in der Innenstadt, die sind deswegen so hoch, weil die Besucherfrequenz so hoch sind. Ne? Mhm. Das wird sich langfristig anpassen. Kurzfristig noch nicht, weil diese Hilfen eben auch so strukturiert wurden, dass sie ja einen Anteil der Fixkosten, und das sind hauptsächlich die Mieten in den Innenstadtlagen, abdecken sollen, sodass die Immobilienbesitzer jetzt noch nicht davon betroffen wurden. Also die haben wahrscheinlich kaum Einbußen gehabt jetzt durch die Krise. Allerdings die Geschäfte, die solche Lagen mieten würden, die haben Einbußen gehabt und die werden eher nicht höhere Mieten bezahlen, sondern echt niedrigere.
Ja.
Und ja, was das bedeutet, das wird man dann mit der Zeit sehen, ne? Aber also für deine, um deine Frage jetzt nochmal aufzugreifen, ne? Ich denke schon, dass es im Sommer oder im Herbst oder vielleicht auch noch länger darüber hinaus zu Leerständen kommt in der Innenstadt, ne? Und dass viele Leute, die immer schon mit dem Gedanken gespielt haben, ein Geschäft, ein Café, ein Restaurant oder eine Disco oder einen Club zu eröffnen, dass die Möglichkeit dazu haben. Ja.
Okay. Wenn ich jetzt ein Lokal sehe, wo ich sage, ey, das gefällt mir, das möchte ich kaufen, was wäre der erste Schritt, was das Papier angeht? Also muss ich dann erstmal zum Notar, muss ich mir erstmal eine Firmierung überlegen und so weiter. Ist eine GmbH eher von Vorteil oder reicht auch schon eine GbR jetzt explizit für Clubs? Welches Modellkonzept fahrt ihr?
Ja, also das kommt natürlich aufs persönliche Risikoempfinden, Bewusstsein an. Also wir haben eine GmbH gegründet zum Beispiel, das würde ich auch jedem empfehlen. Es ist einfach eine Frage der persönlichen Haftung, ne? Und die Zeiträume, um die es da geht, die sind meistens recht langfristig, ne? Also etablierte Geschäfte haben meistens 5-10 Jahre Verträge. Wenn man so anfangen will, dann sollte man natürlich das Risiko gut einschätzen können, ne? Und einen guten Plan haben, wie viel Geld man brauchen wird, ne? Für eine GmbH-Gründung zum Beispiel gehst du zum Notar und setzt einen Gesellschaftervertrag auf. Und ich glaube, es ist bekannt, 25.000 ist ja die Mindesteinlage. Ne? Du kannst aber auch eine GmbH mit 100.000 Euro gründen oder mit was auch immer. Ja.
Ja. Und dann kann man eigentlich schon direkt loslegen. Ne? Braucht man eigentlich irgendwelche Ausschanklizenzen oder sowas? Also schaut da die Stadt auch mit drauf?
Ja, es gibt verschiedene Lizenzen. Ne? Ich glaube, ein bisschen abwertend ist der Begriff, aber Bulettenschein heißt ja im Bereich der Gastronomie. Dass die Beamtensprache dafür ist, glaube ich, ein Tanzbetrieb oder ein Schankbetrieb mit Tanzveranstaltungen.
Mhm.
Jetzt für den Verein der Diskothek oder eines Clubs.
Ja. Okay. Ja, da kommt dann einiges auf einen zu, ne? Also da muss man halt wirklich generell viele Parameter und Kriterien da einfließen lassen, um zu entscheiden, ob das Lokal sich für einen lohnt und ob man da wirklich auch rein investieren möchte. Dann der ganze Papierkram, der Staat und so weiter. Also ich denke mal, es ist eindeutig, dass man zumindest vielleicht auch Leute mit an Bord haben sollte, die sich mit solchen Dingen einfach auskennen. Ne?
Die das schon mal gemacht haben, ja. Also es ist auf jeden Fall, es kann nicht schaden, jemanden zu haben, der einem die Schritte erklärt, die es dann gibt.
Genau. Jetzt haben wir ja in Bonn aktuell die Nachtschicht, das Carpe. Und was mir noch einfällt, ist das Shakers. Untergrund haben wir auch noch. Das sind so eigentlich die Läden, die mir so einfallen. Erste Frage, kann man mit allen vier, also wirklich mit allen vier dann auch wieder rechnen, wenn es losgeht? Und zweite Frage, ergeben sich dadurch auch Chancen in Bonn, dass sich mal was Neues entwickelt? Weil viele meiner Freunde beispielsweise, die gehen zwar auch in Bonn aus, aber fahren sehr gerne auch nach Köln. Und ich habe gemerkt, okay, Köln ist natürlich was anderes, aber vielleicht ergibt sich in Bonn auch wieder was Neues.
Ja, also auch unabhängig von der aktuellen Lage, es ist schon interessant, wie sich so eine Diskotheken- oder Clubkultur oder auch eine Kneipenkultur in der Stadt entwickelt. Ne?
Mhm.
Also es ist ganz normal, dass es zu meiner Zeit gab es noch andere Clubs und Manche gibt es heute noch, manche gibt es nicht mehr. Die Lage zwischen Bonn und Köln, das war schon immer so, dass ich, also ich habe das immer positiv gesehen, ne? Dass sich das gegenseitig befruchtet hat. Es gibt gewisse Musikrichtungen oder Stile, ich sag jetzt mal Reggae oder so, ja?
Ja.
Für die selbst in einem Einzugsgebiet wie Bonn nicht genug Publikum vorhanden wäre, dass du jeden Abend auf so eine Party in Bonn gehen könntest. Wenn du den Raum aber vergrößerst, dann wirst du in Köln an einem Wochenende, an einem x-beliebigen, wirst du irgendwo eine Party finden, die zu deiner Musikrichtung passt. Und genauso umgekehrt. Ne? Also es gab auch immer Kölner, die nach Bonn gekommen sind für gerade im Techno-Bereich gucken die Leute sehr auf den jeweiligen DJ, auf die Musikrichtung. Es ist kann man an der Beats per Minute Anzahl fast schon festmachen, ne? Auf welche Party du gehen möchtest, ne? Und je größer das gut erreichbare Einzugsgebiet, desto besser ist das für die ganze Region, glaube ich, ne? Und wenn man einfach nur seine Freunde treffen will, ne? Und schon die Art von Musik hören möchte, die einem passt, aber jetzt nichts so Spezielles. Mein Kriterium war immer, dass ich betrunken nach Hause laufen konnte.
Ja. Was ist dein Lieblingsmusikstil persönlich?
Oh, also es gibt sehr gute Künstler in vielen Bereichen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr offen, was das angeht. Und damals, als ich so meinen Musikgeschmack vielleicht geprägt habe, das war die Grunge-Zeit, also Nirvana, Pearl Jam und Soundgarden und sowas.
Okay. Ja, zu deiner Lieblingsmusik gibt es natürlich auch immer ein Lieblingsgetränk. Was trinkst du gern?
Im Moment Gin Tonic.
Gin Tonic, okay. Mhm. Ich bin auch so ein Gin-Fan. Mhm. Also kein Fanatiker, ich kenne mich jetzt da nicht so aus, aber tatsächlich bin ich auch so jemand, der gerne mal Gin trinkt.
Ja.
Okay, cool. Danke für den Einblick dahingehend. Also ich denke mal, jemand, der da jetzt wirklich im Nachtleben da noch nicht so Fuß fasst und so weiter, der wird da mit Sicherheit dich auch nochmal ansprechen können. Ja. Wie sieht es denn eigentlich mit DJs aus? Viele DJs sind ja im Moment auch, die das zumindest hauptberuflich machen, können nicht arbeiten, sind arbeitslos. Man wird ja auch während des Betriebes immer wieder auch angeschrieben und so weiter. Wie sortiert ihr die Jungs da aus oder auch da, wie kommt da der Kontakt zustande?
Also ist das die Frage, wie wird man DJ in einem Club zum Beispiel? Oder?
Zum Beispiel, ja, also ja. Ich meine, ihr habt mir ja auch immer mehr die Möglichkeit gegeben, damals Fuß zu fassen. Dafür auch nochmal ein großes Dankeschön, ne, für die vergangene Zeit und auch für die Zeit bis heute. Erzähl einfach mal.
Ja, die ganzen im Kulturbetrieb Beschäftigten, also nicht nur DJs, auch Licht-Tontechniker, Fotografen und also da gibt es viele Selbstständige, die in dem Bereich gearbeitet haben und die das Erlebnis ausgemacht haben, ne, und die es ausmachen werden. Die haben natürlich, wie auch viele andere Leute, gerade eine schwere Zeit und das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Das kann ich leider auch noch nicht abschätzen. Allgemein als DJ war es eigentlich immer schon so, dass man sich durch die Liebe zu einer bestimmten Musikrichtung oder so meistens dazu entschlossen hat, das erst hobbymäßig und dann vielleicht auch hauptberuflich zu tun. Meistens, wie bei meinem Kompagnon oder bei vielen anderen, fing es so an, dass man vielleicht auf der eigenen Abi-Party aufgelegt hat oder einen Kumpel hatte, der aufgelegt hat und dann hat man sich das ein bisschen geteilt und dann kommt man vielleicht die ersten Einsätze in irgendwelchen Clubs, Feiern, Hochzeiten, ne? Und nach und nach entwickelt sich das dann, wenn man gut ist, wenn man dabei bleibt, wenn man Talent hat, sicherlich auch, ne? dann wird man häufiger gebucht, dann bucht einen vielleicht nicht nur ein Club, ne, sondern auch ein zweiter und ein dritter. Und sich aber den Status zu erarbeiten und das von dem Amateurhaften zum Hauptberuflichen zu machen, das dauert meistens einige Jahre. Und das ist auch nicht so einfach, wie du sicherlich selber weißt, aber und viele DJs haben sich eben diesen Status erarbeitet und hatten ihren Kalender dann nach und nach so gefüllt, dass man von der Arbeit leben konnte und dass sie das hauptberuflich gemacht haben. Das sind auch die, die natürlich ihren Beruf lieben. Ne? Eine gewisse Zeit kann man sicherlich überbrücken, versucht sich was anderes, ne? Wenn man ohnehin den Plan hat, dahin zurückzukehren. Ne? Je länger das jetzt dauert, desto weniger Leute werden zurückkehren. Ja, das sehe ich, glaube ich, schon so. Ne? Ja. Und gerade bei Leuten, die so auf dem Sprung waren, also die sich gerade dazu entwickelt haben und die am Start ihrer Karriere waren, das ist natürlich schwierig. Und von denen werden sich noch wahrscheinlich mehrere Leute einen anderen Job gesucht haben im Moment und auch nicht unbedingt zurückkehren, weil gerade das, was sie am Anfang investiert haben, das schwierig ist, nochmal aufzubauen. Außerdem, wenn es dann auch dazu kommt, dass Clubs, Bars, Diskotheken schließen werden, gibt es weniger Beschäftigungsmöglichkeiten.
Also glaubst du, dass sich dann, ich sag mal, die Konkurrenzsituation auch einfach ein bisschen verschärfen wird? Auf der einen Seite durch die, die eben schon lange im Game drin sind und einfach wissen, wie das Ganze funktioniert. Und auf der anderen Seite durch die Newcomer, die natürlich gegen diese erfahreneren Leute so ein bisschen ankämpfen müssen, um wieder an Bookings zu kommen. Ne?
Ja, das ist eine Möglichkeit. Ne? Die andere Möglichkeit ist, dass mehr Clubs aufmachen werden oder im Prinzip spielt es ja auch keine Rolle, die Ort oder die Location, die ist in der Innenstadt ja meistens nicht weg. Ja? Vielleicht ist der Betreiber, geht pleite, ja? Aber dann wird es vielleicht ein anderer machen. Ne? Von denen, die sich überlegt haben, ob sie ihr Hobby zum Beruf machen, das ist schwer einzuschätzen, wie viele das dann, sobald es wieder losgeht, noch verfolgen. Ja. Also wird interessant. Ich weiß es leider auch nicht. Ja.
Wird man sehen, ne? Also ich denke mal, der Markt, der wird sich dahingehend einfach so ein bisschen bereinigen. Ne? Ja. Und es werden sich vielleicht neue Leute melden, ein paar alte Gesichter wird man mit Sicherheit auch wieder sehen. Und dann schauen wir mal, wie es losgeht. Wenn es wieder losgeht, hatte man ja auch schon die Überlegung, dass man erstmal nur Leute reinlässt, die geimpft worden sind. Wie stehst du dazu?
Also, ich glaube, dass gerade so ein Diskothekenbetrieb, der von Nähe und Kontakten lebt und wo man ja hin, also man geht nicht unbedingt in eine Diskothek, um Abstand zu halten. Ne? Dass der ohnehin erst wieder erlaubt sein wird, wenn die Gefahr für große Teile der Bevölkerung minimiert wurde. Ne? Was ich letzte Woche zum ersten Mal gehört habe, ich glaube, es war der Kanzleramtsminister Braun, oder war die Aussage, dass sobald jedem die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu impfen, dass dann auch alle Beschränkungen wieder aufgehoben werden. So würde ich mir das auch wünschen und finde ich eigentlich auch einen vernünftigen Umgang damit, dass jeder kennt dann das Risiko oder kann für sich das persönliche Risiko einschätzen und es besteht dann keine Notwendigkeit mehr, die Gesellschaft als Ganzes zu schützen, ja, indem man einer Gruppe zum Beispiel verbietet, sich zu treffen, ne? Oder indem man Tanzveranstaltungen verbietet. Sollte das der Fall sein, dann glaube ich, dass es relativ schnell wieder so ist wie, wie vor anderthalb Jahren.
Vor anderthalb Jahren, ja. Also ich glaube, die Leute, die sind ja auch mega heiß drauf, einfach wieder rauszugehen. Ne? Also wenn ich da viele Freunde frage, die sagen, ach, die würden alles dafür geben, dass sie einfach wieder ganz normal feiern gehen können. Also ich denke mal, da staut sich auch einiges auf. Und die Leute wollen dann einfach raus. Nur die Frage, ob man halt wirklich nur geimpft reinkommen kann. Also ich stelle mir das auch so ein bisschen schwierig vor, ne? Weil dann eine bestimmte Gruppe auch ausgegrenzt wird. Also was ist, wenn man sagt, okay, man erlaubt es, aber es können einfach nur Leute rein, die geimpft worden sind. Und gleichzeitig bekommen noch nicht alle eine Impfung. Unabhängig davon, dass man sich überhaupt impfen lassen möchte und so weiter, solche Geschichten, ne? Aber selbst die, die sich nicht impfen lassen möchten, die würden ja dann automatisch ausgegrenzt werden, oder?
Ja, also in der Übergangsphase ist das natürlich besonders schwierig. Sobald aber jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, dann finde ich, sollte es seine persönliche Entscheidung bleiben. Und wenn einem ein Risiko zu hoch ist, dann geht man es nicht ein. Ne? Das war schon vorher so. Ja? Also wenn ich Bungee-Jumpen möchte, der macht das auch nicht. Jetzt in dem Fall mit den Impfungen, es kann ja durchaus sein, dass persönliche Gründe dafür sprechen, sich nicht impfen zu lassen. Ja? Irgendwelche Allergiker oder also es gibt ja Unverträglichkeiten, ne? Die würde man natürlich dann auch ausgrenzen damit. Ne? Finde ich ganz schwierig. Aber da ich sowieso damit rechne, dass, wenn überhaupt, Diskotheken erst dann wieder öffnen, wenn der erwachsene Teil der Bevölkerung die Möglichkeit hatte, sich zu impfen, sehe ich da noch nicht mal, also in dem Bereich, die Notwendigkeit da, das wäre ja jetzt ein privater Bereich, da wäre es also durchaus möglich, dass man sagt, nur Geimpfte, aber die Notwendigkeit besteht zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr.
Mhm. Okay. Ja, interessante Meinung. Also ich denke mal, viele werden sich auch der Meinung anschließen. Viele sehen das vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ich denke mal, da spaltet sich das einfach. Aber interessanter Aspekt. Ja, dann, Dan, ich würde mal sagen, wir sind so langsam oder kommen wir so langsam zum Ende. Es waren sehr, sehr interessante Sachen mit dabei. Gibt es etwas, was du den Leuten hier in Bonn oder generell auch der Zuhörerschaft noch mitgeben möchtest? Möchtest du vielleicht noch Leute grüßen? Ja, the stage is yours.
Oh, danke. Nein, ich gibt nicht mehr viel, was ich zu sagen habe. Vielleicht bis auf Kopf hoch. Ne? Also auch an alle Künstler und die das, DJs, Fotografen und so weiter, deren Lebenstraum das ist, das in dem Bereich zu arbeiten, ich denke, es wird wieder möglich sein. Und geht nichts über die analoge Erfahrung eines Club-Erlebnisses und vielleicht hat das auch eine gute Seite, ja, dass man das wieder schätzen lernt, ja, mehr als vorher.
Ja. Und das sind die Worte zum Schluss. Vielen Dank, Dan. Wo kann man dich noch anschreiben? Wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Welche Kanäle sind da für die Leute verfügbar?
Ja, im Moment ist, glaube ich, am einfachsten eine E-Mail zu schreiben. Ja. Daniel@nachtschicht.de.
Okay.
Ja.
Nachtschicht mit 8 oder mit einer 8, oder?
Mit einer 8 als Zahl, genau.
Ja. Okay. Also N8 und dann Schicht.de. Ja.
Genau.
Okay, ja. Alles klar. Ansonsten habt ihr auch eine Instagram-Seite, ihr habt eine Facebook-Seite.
Ja, die gibt es nach wie vor. Ist natürlich im Moment weniger Output als sonst. Ne? Ja. Es gibt keine Bilder von vergangenen Events oder so. Kann man immer noch angucken, wenn man in Erinnerung schwelgen will, wie es früher mal war. Aber ansonsten, sobald wir wieder aufmachen, gibt es auch eine neue Homepage, eine neue Website. Das Logo haben wir ein bisschen anders designt in der letzten Zeit.
Okay. Ich glaube, die Leute können gespannt sein. Vielen, vielen Dank, Dan. Das war Tea Time Germany mit Dan aka Daniel, Geschäftsführer von der Nachtschicht, der uns ein paar Einblicke gegeben hat, wie es ist, einen Club zu kaufen, wie generell die Branche so ein bisschen funktioniert, was eventuell auch in Zukunft auf uns zukommen kann oder wird im Rahmen der Pandemie. Und ja, vielen, vielen Dank. Folgt Daniel, folgt der Nachtschicht auf allen Kanälen, Social Media Kanälen, Instagram, Facebook. Mein Name ist DJ Fabio und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.